So, hi, heute ist der Philipp Stockel bei mir von der Hundeschule Fellnase. Ich freue mich total. Wir werden heute über das Thema psychische Gesundheit und Verantwortung und Hundeführung sprechen und was es auch so ein bisschen braucht. Und der Philipp ist aus einem guten Grund heute hier mit diesem Thema, weil er da auch seine eigene Erfahrung gemacht hat, seine eigenen Geschichte hat. Und ja, würdest du dich gerne einfach mal vorstellen?
Genau. Also mein Name ist ja schon gefallen, ne? Philipp Stockerl. Ich komme gebürtig, man hört es auch ein wenig, aus der wunderschönen Oberpfalz in Bayern. Ich habe, wahrscheinlich behauptet das jeder von sich, mein ganzes Leben lang schon mit Hunden zu tun. Ich war ursprünglich mal von Beruf was anderes. Und eine psychische Erkrankung hat tatsächlich auch bedingt, dass ich dann meinen alten Beruf so nicht mehr ausüben konnte, wollte, beides so ein bisschen. Und das hat mich damals vor den Punkt gestellt, dass meine Frau und ich gesagt haben, okay, jetzt sind wir an dem Punkt, dass irgendwie der alte Beruf nicht mehr funktioniert. Was machen wir denn jetzt? Und haben gesagt, das wäre ein guter Punkt, da so einen kleinen Lebenstraum wahr werden zu lassen, mehr oder weniger. Und dann habe ich nochmal, nachdem ich damals schon 10 Jahre ehrenamtlich in der Hundeschule als Übungsleiter gearbeitet habe, nochmal eine Ausbildung obendrauf gesetzt, um einfach nochmal das Wissen weiter zu unterstreichen und bin da nochmal mehr oder weniger offiziell Hundetrainer geworden und dann eben in meinem neuen Beruf auch deutlich mehr aufgegangen als in dem alten.
Okay, das heißt, erzähl mal, wie bist du zu deinem Hund gekommen?
Naja, also ich habe ja viele Hunde.
Okay, dann fangen wir, weiß ich nicht, du kannst gerne vorne anfangen mit deinem zu erzählen, wie du grundsätzlich auf die Hunde gekommen bist und dann, was jetzt, wie du auf den Hund gekommen bist, der dann letztendlich alles ins Rollen gebracht hat.
Also tatsächlich so auf den Hund gekommen, das ist auch wahrscheinlich so die ganz klassische Antwort. In meinem Haushalt gab es schon immer welche. Meine Eltern waren damit auch sehr, sehr vorbildlich, waren recht schnell und recht fleißig, auch in der Hundeschule, haben sich da dann auch mehr involviert und wie das halt so ist, wenn man halt ein kleines Kind hat. Damals war das halt noch nicht so, gerade auf dem Land mit Babysitter und so. Ja, dann nimmt man halt das Kind mal mit auf Seminare. Und so war ich halt schon echt früh bei sowas mit dabei. Und natürlich als Kind hegst du dann irgendwo den eigenen Wunsch, mal selbst dich mit einem Hund auszuprobieren, selbst einen Hund haben zu wollen. Habe ich meinen ersten Hund bekommen, der war damals eben auch schon aus dem Inlandstierschutz. War, wir vermuten, ein Jack Russell Papillon-Mischling. Was so rückblickend betrachtet für so einen 12-jährigen Buben durchaus Lernbereiche eröffnet. Sage ich jetzt mal. Und das war ein unglaublich toller Begleiter. Der hat mich dann 12 Jahre meines Lebens begleitet und dann war dann tatsächlich eben mit 24 Jahren, es war einer der Gründe, weshalb ich damals eben in die Depression gefallen bin, war eben das Ableben meines ersten Hundes. Und natürlich gibt es da mehrere Auslöser dafür. Ne? Es gibt wenig Sachen, die monokausal sind. Und das hat dann eben unter anderem dazu geführt, dass dann eben ich mein Leben so ein bisschen verändert habe. Wie gesagt, einer der Gründe für meine Depression. Und damals war es dann auch so, dass meine Frau und ich, natürlich war ich in Therapie, ich hatte professionelle Hilfe, aber mir hat so, weißt du, nach Hause kommen und das Geräusch von Krallen auf dem Boden unglaublich gefehlt. Na, also, dass man nach Hause kommt und da bewegt sich was, da ist was
Ja,
da,
verstehe ich.
hat mir mega gefehlt. Dann haben wir eine befreundete Psychotherapeutin gefragt und haben gesagt, wie ist denn das? Kann ein Hund weiteren Schaden anrichten bei mir? Oder ist das voll okay, wenn wir uns einen Hund holen? Und damals kam eben die Aussage, nee, das kann auf keinen Fall irgendwas kaputt machen, mach das mal ruhig. Eine Aussage, die ich heute sehr, sehr schwierig empfinde, die ich so nicht einwandfrei unterstützen kann. Und so haben wir uns auch wieder hier im Tierschutz erstmal auf die Suche gemacht, haben dann meine Frieda adoptiert, was wir heute meinen, was wahrscheinlich so ein Corgi-Irgendwas-Mischling ist. Eventuell Corgi-Kokoni, wir sind uns da nicht ganz sicher, was. Ich sage immer, ich war damals depressiv und wir haben uns einen depressiven Hund geholt. Also das war ganz interessant, weil weißt du, normalerweise schaust du dir ja so dieses märchenhafte Bild hast du vor Augen, du schaust dir irgendwie einen Hund an und dann funkt es irgendwie zwischen Mensch und Hund und beide sind auch so auf einer Wellenlänge und dann ist
Laufen
das
sich auf
gut.
einer Blumenwiese
Ja,
entgegen.
genau. Und bei Frieda war das so, wir haben die auf Pflegestelle damals begutachtet von einer Tierschutzorganisation, die eigentlich aus dem Ausland vermittelt, aber das war ein Hund, der kam aus Nürnberg, es war wohl eine Notvermittlung. Und das Erste, was der Hund gemacht hat, ist, der hat versucht, mich mit seiner Schnauze wegzuschieben. Und da ist eine wunderbare Liebe entstanden. Nee, das war funky. Also ich war damals in einem psychischen Zustand, wo ich mich mit meiner eigenen Selbstpflege und Psychohygiene eigentlich schon überfordert war. Und der Hund auch. Der Hund auch, der konnte selbst auch, also ich weiß noch, die ist beim Spazierengehen mal so eine leichte, so eine kleine Böschung, so einen halben Meter. neben dem Gehweg irgendwie runtergeplumpst und die hat nicht verstanden, wie sie da wieder hochkommt. Die war motorisch so unterentwickelt, dass sie nicht verstanden hat, wie man jetzt da diese Böschung wieder hochläuft, in einem mehr oder weniger katastrophalen Zustand. Und der Hund und ich, wir sind uns bis heute immer noch sehr, sehr ähnlich. Ich bin sehr durch den Hund sehr schreckhaft geworden, leider. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu.
Warum?
Ich erinnere mich noch dran, warum?
Ja.
Weil der Hund sehr schreckhaft war. Und wie gesagt, so mein eigener psychischer Zustand war nicht der beste. Ich habe dem Hund in dem Zustand, den ich damals hatte, auf keinen Fall ordentlich Halt geben können. Also das im Nachhinein betrachtet, war das einfach nicht möglich. Ne? Ich war froh, dass der Hund da war und ich habe mich tatsächlich auch so ein bisschen an den Hund geklammert, kann man fast so ein bisschen sagen. Die ist vor sehr, sehr vielen Dingen einfach wahnsinnig erschrocken. Also das ist heute noch so, dass wenn wir beispielsweise, wenn ich irgendwie einen Ausflug mache und ein Rucksack steht irgendwo im Haus, wo er sonst nicht steht, dann hat die enorme Probleme, sich da irgendwie frei zu bewegen.
Okay.
Das finde ich ganz blöd. Und so ist der Hund halt immer wahnsinnig schnell erschrocken. Und so bin ich halt dann auch irgendwann sehr viel schneller erschrocken. Dann hatten wir so eine, erinnere ich mich auch ganz gut dran, war in Erlangen, habe ich damals gewohnt. Und ich war damals noch so ein Kandidat, ich habe recht schnell eine Mandelentzündung bekommen. Und ich bin da so ein bisschen rumgekränkelt mit meiner Mandelentzündung und mit meiner Männergrippe. Und dann hat der Hund auch rumgehustet. Und dann habe ich gesagt, Mist, scheiße, jetzt ist der Hund auch noch krank. Ja, fahren wir zum Tierarzt, mir geht's eh nicht gut, Fieber und Mandelentzündung, aber gehen wir mal hin. Und dann sagt der Tierarzt, ja, Herr Stockerl, Sie haben erfolgreich Ihren Hund mit einer Mandelentzündung angesteckt.
Nein, echt? Wahnsinn, das wusste ich auch nicht, dass da sowas geht.
Ja, er hat gesagt, also eigentlich ja logisch, ne? Es gibt ja durchaus Erkrankungen, die sich da von der Menschen auf die Tierwelt und andersherum auch übertragen können. Und das war halt da bei der Mandelentzündung eben auch. Und ich habe, also muss ich vielleicht dazu sagen, ich gehe normal mit meinen Hunden um. Also ja, die sind auf der Couch und ich streichle die auf der Couch, aber das war's dann auch. Also ich bin nicht begeistert davon, wenn meine Hunde mein Gesicht ablecken. Das dazu gesagt. Ich bin zum Beispiel auch, ich habe Heuschnupfen und ich habe mit meinem 30. Lebensjahr erfolgreich Asthma entwickelt. Aufgrund von meinem Heuschnupfen. Meine Frieda hat jetzt über die letzten Jahre auch ein bisschen mehr rumgehustet und ich kannte das von meinem alten Hund, der hat im Alter so ein bisschen Herzklappenprobleme bekommen und Wasser in der Lunge und dann dachte ich, naja, vielleicht ist das bei Frieda auch. Na, das ist ein ähnliches Bild, ähnliches Husten. Zum Tierarzt gegangen, gesagt, hier, guck mal, hör mal bitte Herz ab, schau mal bitte nach. Nicht, dass das gleiche ist, was mein Hund vorher auch hatte. Hat er gesagt, nee, Herz klingt eigentlich richtig gut. Ob wir feststellen, dass das irgendwie bei manchen Jahreszeiten besser ist und bei anderen schlechter. Ich sage, ja, boah, ist echt schwierig. Könnte ich jetzt nicht bejahen und nicht verneinen. Und das ist dann aber über eine Woche ein bisschen schlimmer geworden. So schlimm, dass wir gesagt haben, nee, wir müssen jetzt irgendwie medikamentös nachhelfen. Und dann hat der Tierarzt gesagt, ja, dein Hund hast jetzt Asthma entwickelt.
Irgendwie macht dein Hund dir alles nach, oder?
Ja, aber nicht auf die gute Art und Weise.
Ja, aber ich finde das total spannend, weil letztendlich das, was du ja erzählst, zeigt ja einfach nochmal, dass auch Hunde, also ich finde, abgesehen davon, mir geht das mit meinem Hund manchmal genauso, da ich mich manchmal so frage, wer hat hier eigentlich was zuerst eingeführt, so ungefähr. Mhm. Und man ja sich auch irgendwo ja ähnlich wird, egal ob jetzt auf die Art und Weise oder auf andere. Aber ich finde das halt auch wieder, ne, das zeigt ja auch wieder, wie wichtig es eigentlich ist, auch, also grundsätzlich jetzt mal für die, die jetzt zuhören, die ja jetzt die Anfänger sind, man sagt ja Hunden nach, dass Hunde eben total gut sind, auch für die Psyche. Ne? Es hat nachgewiesen, dass wenn ein Hund gut ist, dass er Stress reduziert, dass der Cortisolspiegel runtergeht, dass Oxytocin gesteigert wird, dass es hilft, Struktur und Tagesrhythmus in den Tag zu kriegen und so weiter. Soziale Kontakte durch Hunde, ne? Wobei ich sage,
gegebenenfalls.
Gegebenenfalls, genau. Das heißt, man sagt ja einem Hund nach, ne? Der hat ganz viele positive Effekte, aber es ist eben genau so, ein Hund braucht ja eigentlich eine starke Führung. Ja, ein Hund braucht eigentlich jemanden, der einem Sicherheit gibt und so weiter. Und das ist ja jetzt wirklich dieses Thema, warum wir auch drüber sprechen, dass man sagt, okay, was passiert eigentlich, wenn ich selbst eigentlich Hilfe brauche und gar nicht in der Lage bin, also einen Hund zu führen. Ne? Und das ist eigentlich total spannend, weil wenn du das so erzählst, daran sieht man ja eigentlich, was passiert eigentlich, wenn ich eben psychisch, sei jetzt mal dahingestellt, was man hat, Depressionen oder es kann ja auch wirklich einfach nur sein, dass ich zum Beispiel ein Typ bin, der sehr ängstlich ist oder Panikattacken hat oder sonst irgendwas und was das eigentlich dann mit dem Hund macht, der vielleicht in dem Moment damit gar nicht umgehen kann. Ausnahme möchte ich hier sagen, Hunde, die speziell ausgebildet wurden, um damit umzugehen. Ja, das ist auch mal was anderes, aber wir reden ja jetzt hier von Hunden, die eben keine Ausbildung haben, die damit an sich erstmal überfordert sind.
Und die als Psychotherapeuten adoptiert werden.
Genau, genau. Die ohne Ausbildung in die Rolle gedrängt werden. Was würdest du denn jetzt Leuten sagen, so mit deiner Erfahrung, die jetzt sagen, oh, hier, ich habe auch gerade Probleme. Und würdest du sagen, also was sind so die Erfahrungen, die du gemacht hast, und würdest du sagen, der Hund hat dir letztendlich trotzdem geholfen?
Das ist halt so ein Ding, ne? Also hat mir der Hund geholfen über Umwege. Über sehr, sehr enorme Umwege. Wir hatten uns damals eben von der Hundetrainerin auch so ein bisschen Unterstützung geholt, weil wir selber gesagt haben, na, das Ei, was wir uns gelegt haben, ist vielleicht doch ein bisschen groß für uns. Jetzt hätten wir gerne nochmal Unterstützung, Anleitung. Der Trainer hat uns Dinge vorgeschlagen und gemacht, die sich für mich damals falsch angefühlt haben und die ich jetzt auch immer noch nicht so machen würde, wie der Trainer das damals vorgeschlagen hatte, aus vielen verschiedenen Gründen. Das war ja einer mit der Gründe, weshalb ich gesagt habe, nee, da bin ich irgendwie nicht einverstanden. Ich will aber, dass ich dieses nicht einverstandene Gefühl durch Wissen untermauere. Das heißt, sie hat eigentlich war Frieda mit einer der Gründe, weshalb ich diese Hundetrainerausbildung gemacht habe. Also ja, über Umwege hat sie mir irgendwie geholfen. Aber also ich sag mal so, mir hat mein Hund geholfen und mir hat vor allem, und was das darf ich niemals vergessen, also muss ich immer wieder dazu sagen, mir hat vor allem meine Frau geholfen. Also das ist sehr, sehr wichtig, weil ich habe mich zum Beispiel damals, ich war in einem Zustand, ich habe mich aus meiner Wohnung nicht rausgetraut. Das heißt, ich hätte alleine, wäre ich habe mich selbst vernachlässigt im Grunde, ne? Also ich habe keine sozialen Kontakte gepflegt. Ich hab nicht alleine einkaufen gehen können. Ich habe, wenn ich aus dem Bett aufgestanden bin und daran gedacht habe, die Wohnung zu verlassen, habe ich Panikattacken bekommen. An Tagen, an denen ich auch wirklich die Wohnung mit dem Hund nicht verlassen konnte, konnte ich mich darauf verlassen, dass meine Frau mich unterstützt, weil die halt auch noch mit da war. Ansonsten hätte ich mich und meinen Hund vernachlässigt, bin ich mir sehr, sehr sicher. Und das ist eben so der Punkt, wo man so ein bisschen gucken muss, ob und wie und wann und wo ein Hund tatsächlich helfen kann. Also ja, du hast schon genannt, ne, ein Hund hat sehr, sehr viele positive Auswirkungen in seiner Anwesenheit, allein durch seine Anwesenheit auf den Menschen. Ne? Und das will ich auch gar nicht bestreiten. Das ist auch hundertprozentig richtig und das ist auch gut so. Es wird immer mehr im Bereich Schulhunde zum Beispiel auch gemacht, die in der Schule mit dabei sind. Die helfen, dass Schüler sich öffnen. Im Bereich Therapiehunde wird immer mehr geleistet, dass die auch wirklich in Therapiesitzungen dabei sind. Und es wird beobachtet, dass gerade Kinder sich sehr, sehr mehr öffnen in Anwesenheit dieser Hunde. Und das ist alles komplett richtig und alles komplett gut. Nur man muss gucken, und das ist das, wo ich sage, die Aussage der Psychotherapeutin damals kann ich heutzutage nicht mehr so unterstützen. Ich bin der Meinung, dass wenn ich mir einen Hund hole, ich gehe ja eine Beziehung letztendlich mit diesem Tier auch ein, ne? Und ein guter Beziehungspartner muss aber meiner Meinung nach auch in der Lage sein, für seine eigenen Interessen einzustehen und seine eigenen Interessen auch zu verfolgen und ist nur dann auch ein wertvoller Beziehungspartner. Jemand, der nicht in der Lage ist, sich um sich selbst zu sorgen, ist selten ein guter Beziehungspartner, ne? Also das macht den Menschen an sich nicht schlecht. Das ist mir ganz wichtig, dass ich das ja an der Stelle nochmal sage. Es macht auf keinen Fall einen schlechten Menschen.
Geht ja auch nicht um
Nur,
Bewertung.
nein, 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 nein. Nur so eine gewisse Zuverlässigkeit hat durchaus damit zu tun, dass jemand sich um sich selbst sorgen kann. Ne? Und dass jemand seinen Alltag bestreiten kann. Und ich halte es für gefährlich, dass wenn jemand seinen Alltag nicht bestreiten kann, dass man dann eben einen nicht ausgebildeten Hund adoptiert, der dann mehr oder weniger die Aufgabe bekommt, mit Tag des Einzugs oder manchmal sogar vom Tag der Geburt auch schon, wenn es ein Hund vom Züchter ist, dass dieser Hund jetzt seelenheilende Eigenschaften an den Tag legen muss, weil den habe ich ja gekauft, damit er hilft. Also ich hab das in der Vergangenheit auch schon mal bei einer Kundin erlebt, die alleinerziehend war, ein recht junges Kind hatte, das in der Schule gemobbt wird. Und die hat dann gesagt, Mensch, damit mein Kind mehr Selbstvertrauen entwickelt, schaffe ich uns jetzt einen Hund an. Ihre Absicht war, dass sie sagt, dass das Kind quasi in der Ausbildung des Hundes über sich hinaus wächst und dadurch selbstbewusster wird. Das war jetzt aber leider so, dass das Kind, also es gibt sicher auch Ausnahmen, aber das Kind war auch sehr, sehr jung und ich würde niemals ein junges Kind mit der alleinigen Aufgabe betreuen, genauso wie ich einen psychisch Kranken nicht alleine mit der Aufgabe betreuen würde, dass ich sage so, und du kümmerst dich jetzt um das Ding, gerade auch was Erziehung angeht. Also in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kann man gerne drüber reden. Aber das Kind wurde wirklich mehr oder weniger alleine damit betreut. Das hat das Kind sehr belastet. Also das hat auch wirklich mehr oder weniger eher darunter gelitten. Dem ging es sehr viel schlechter, was auch ultimativ dazu geführt hat, dass der Hund wieder abgegeben worden ist.
Letztendlich reden wir irgendwie immer darüber, dieses, was erwarte ich von meinem Hund? Was erwarte ich von meinem Hund, was er jetzt leisten muss? Und ist das realistisch? Ich glaube, das ist ja jetzt unabhängig auch von einer psychischen, therapeutischen Wirkung des Hundes, sage ich mal, ist das ja auch so. Also ich hatte auch mal eine Kundin gehabt, die hat sich einen Bernhardiner geholt. Es war eine sehr kleine, zierliche Frau, weil ihre Tochter einen wollte. Und die war selbst, hatte auch sehr, sehr viele psychische Themen gehabt und war also auch schon körperlich gar nicht in der Lage, diesen Hund wirklich zu halten. Abgesehen davon, energetisch ihn zu führen. Und ich glaube, das ist halt, das war ein Rüde, ein junger, unkastrierter Rüde. Und der hatte, meine Güte, also der war schon echt, mit dem hatte man schon Diskussionen. Und da war sie dem gar nicht gewachsen, aber einfach schon von ihrer Art halt einfach nicht. Und das sind halt irgendwie dieses, man erwartet das von einem Hund. Ich glaube, genauso wie du das ja gesagt hast mit diesem, ne, man hat dann die Schulhunde und die Therapiehunde und sowas. Aber man darf halt nicht vergessen, die sind dafür ausgebildet worden, mit psychischen und körperlichen Defiziten und schwierigen Situationen, wie beispielsweise Kinder, die vielleicht dann ein bisschen wilder sind, so umzugehen. Das heißt, die haben das ja schon gelernt und haben immer eine Person dabei, die selbstsicher ist und die sie führt. Die Hunde werden ja auch nie einfach reingeschickt in die Situation, sondern die haben immer jemanden da, der sagt, hier, ich pass auf, ich habe es unter Kontrolle, ich leite dich an. Und im Grunde ist das ja, wenn du das so beschreibst, ist ja die Situation dann so, der Hund wird damit alleine gelassen und wird einfach gesagt, hier, sieh zu, wie du klarkommst. Und dem Hund fehlt ja jetzt, also im Grunde ist es ja wie ein Kind, dem fehlt ja jetzt jegliche Anleitung. Da kommen wir jetzt so zum nächsten Punkt. Also die Frage ist so ein bisschen, was würdest du sagen, sind so Sachen, Gedanken, wenn ich jetzt eine Person bin, die jetzt vielleicht ein bisschen unsicher ist oder die sagt, oh, ich weiß gar nicht, ob ich so stabil bin, wo du sagst, da sollte man sich drüber Gedanken machen, das ist was, was man sich einfach klar werden sollte. Vor allem, wenn man vielleicht Probleme hat.
Mit den meisten Hunden kommt man irgendwann unweigerlich an den Punkt, dass man sich im öffentlichen Raum mit ihnen bewegt und Dinge passieren, von denen man sich wünscht, dass sie am besten nicht passieren würden. Und das kann vieles sein. Bei dem einen kann es sein, dass er sich schämt, wenn sein Hund in der Innenstadt bellt und das Bellen von den Häuserwänden reflektiert wird und die ganze Innenstadt beschallt. Das kann bei dem einen sein. Bei dem anderen kann sein, dass er
Ein
sich dafür
Häufchen.
schämt. Ja, genau. Bei dem anderen kann es sein, dass er sich dafür schämt, dass sein Hund irgendwie irgendwo hin macht, wo es sich nicht gehört. Ich muss im Grunde, wenn meiner Meinung nach zumindest, muss ich mich darauf vorbereiten, dass auf jeden Fall ich mit unvorhersehbaren Situationen zu tun haben werde, die nicht immer nach dem Plan laufen, den ich mir in meinem Kopf vorgestellt habe. Und ich muss in der Lage sein, auch in Situationen, mit denen ich per se so nicht gerechnet habe, cool zu bleiben und meinem Hund gegenüber ehrlich zu bleiben und Führung zu geben, ohne dass ich sage, okay, ich muss jetzt hier flüchten, ich muss weg, ich muss meinen Hund jetzt sofort abstellen, sonst irgendwas. Also das ist ja auch so ein Ding, was viele Leute aufgrund von Unsicherheit mitbringen, ne? Dieses schnelle Bedürfnis, den Hund einmal leise zu kriegen, weil er jetzt zu viele Lautäußerungen von sich gibt und sowas. Und das ist halt, wenn ich von vornherein schon sage, okay, ich habe Bedenken, ob ich mit sowas umgehen kann. Also es gibt ganz wenig Hunde, bei denen die Halter nicht mal irgendwie in der Öffentlichkeit in so eine peinliche Situation geraten.
Jeder hatte das schon. Also ich glaube, ich kenne
Also.
jeden, ich kenne niemanden, der das nicht schon hatte, wo er dachte, um Gottes Willen, bitte lass es nicht mein Hund gewesen sein.
Ja. Und das ist halt so eine Sache. Also im Grunde, ich sag mal so, man sollte, was vielleicht eine kluge Idee ist, ist, wenn man sagt, ich schaffe es, in einem Café auf einen Karaoke-Abend zu gehen. Und dort auch selbst zu singen, dem würde ich auch dann zutrauen, dass er es im Alltag schafft, seinen Hund zu führen.
Okay, interessanter Messstab.
Und ich kenne das, weil ich selbst in dieser Position war, dass ich sagte, ich habe Angst davor, dass mich Leute beim Einkaufen anschauen. Das war einer der Gründe, weshalb ich damals meine Wohnung nicht verlassen konnte. Ne? Weil ich gesagt habe, was denken die sich, wenn die mich anschauen? Und wer sowas in sich trägt, der wird sich in solchen Situationen, wo der Hund mal in der Öffentlichkeit irgendwie aus dem Rahmen läuft, sehr wahrscheinlich sehr schwer tun. Und die Frage, die man sich halt stellen muss, ist man wirklich der Meinung, dass der Hund dann noch eine Bereicherung im Alltag darstellt? Oder ist es dann eher so, dass der Hund den Alltag eher erschwert? Und letzten Endes ist es immer so, dass der Hund den Alltag eher bereichern sollte, als dass er ihn erschweren sollte. Gerade für Leute, die in einem ungünstigen seelischen oder emotionalen Zustand sind.
Ja, und wie will man dann, also ne, man sagt, man wünscht sich, dass der Hund einen Alltag bereichert, aber wenn man selbst ja gar nicht in der Lage ist, den Alltag überhaupt hinzukriegen, ist der Hund ja eigentlich nur ein weiterer Faktor, den man nicht hinbekommt dann in dem Fall.
Ja, ja. Also deswegen bin ich immer ein Fan davon, ich habe rückblickend betrachtet, sage ich bei mir immer, ich hätte in meiner Depressionsphase hätte ich mehr auf die Nase fallen sollen und lernen sollen, dass mir nichts passiert. Und wenn ich das dann gelernt hätte, dann wäre ich auch besser im Alltag mit meinen Hunden oder mit meinem Hund klargekommen. Und ich muss wirklich sagen, dass die Frieda mit mir ja in der Öffentlichkeit wirklich gnädig umgegangen ist. Also die Frieda war wirklich so der Hund, da sie recht scheu Fremden gegenüber war lange Zeit, haben auch wenig Leute versucht, irgendwie Kontakt mit ihr aufzunehmen, weil die Leute schnell gesehen haben, ah, der Hund versteckt sich, okay, das ist dem Hund nicht so recht. Und ich hatte mit ihr fast nie die Situation, dass ich mir gedacht habe, oh Gott, hoffentlich ist das nicht mein Hund. Aber wie gesagt, also es ist halt unglaublich wahrscheinlich, vor allem wenn ich möchte, dass der Hund ein Alltagsbegleiter ist. Und das wollen ja die meisten Leute von ihren Hunden. Ne? Also wenn ich sage, okay, ich wohne irgendwie auf einem Bauernhof, 7 Kilometer weit weg von der nächsten Ortschaft und ich habe da Feldwald und Wiesen, wo ich mit dem Hund spazieren gehen kann und ich bin nie darauf angewiesen, dass ich den Hund mit ins öffentliche Leben mitnehme, dann sieht diese Sache vielleicht nochmal ein bisschen anders aus.
Aber wer hat das schon? Ich meine, letztendlich nimmt man ja doch irgendwie immer mit so...
Ja.
Aber ich finde das, also das ist halt ein wichtiger Punkt, ne? Ich glaube, deswegen musste ich gerade lachen, als du gesagt hast, so auf die Bühne stellen. Ich meine, es ist ja, weißt du ja selbst als Hundetrainer, mit einer der wichtigsten Faktoren, dass man eben auch mit Führung übernehmen, bedeutet ja eben auch zu sagen, ich regel Situationen. Ich bringe die Souveränität und die Ruhe mit rein, diese Entscheidung jetzt über die Situation zu treffen, damit der Hund nicht tut. Letztendlich ist das ja so mit eines der größten Probleme mit Hunden, die eben nach vorne springen, in die Leine springen, Hunde anbellen, Menschen anbellen, whatever, dass eben der Mensch die Führung nicht übernimmt und der Hund es dann tut. So. Ja. Und ich denke, genau das ist halt so der Punkt, dass es erfordert ja selbst jetzt, also ich finde, selbst für mich als Hundetrainer gibt es Situationen, wo es für mich auch viel Mut erfordert, mich in die Situation zu stellen und zu sagen, nee, und zwar gar nicht, weil ich jetzt ein Problem mit dem Hund habe, der da vielleicht auf mich zukommt, den ich jetzt gerade wegschicke, sondern einfach, weil ich finde, es ist immer ein großer Konflikt, in diese Situation zu gehen und sich ja irgendwo dann auch mit dem anderen Hundehalter anzulegen. Also wenn ich jetzt in der Situation bin und da kommt jetzt irgendein wildfremder Hund auf mich zu und ich sage mir so, nee, also möchte ich jetzt nicht, dann muss ich den Hund wegschicken. Und in dem Moment, wo ich einen fremden Hund wegschicke, gehe ich immer in das sehr, sehr hohe Risiko, in einen Konflikt mit dem anderen zu kommen und nicht selten auch mal beschimpft zu werden, beleidigt zu werden und was weiß ich, was alles an den Kopf geschmissen zu werden. Und das sind Situationen, die erfordern meiner Meinung nach nicht nur Mut, sondern auch wirklich eine psychische Stabilität, da trotzdem Ruhe zu bewahren.
Ja, du, allein dieser gesamte Katalog körpersprachliches Arbeiten erfordert, dass ich eine gewisse Souveränität in meiner inneren Haltung mit an den Tag lege. Und wir können diesen Bereich körpersprachliches Arbeiten mit dem Hund einfach auch nicht ausgrenzen. Der Hund ist ein Lebewesen, das 90% auf die Körpersprache des Menschen achtet, weil er einfach Verbalsprache nicht versteht. Und eben auch da für den Hund auch einzustehen, da brauchen wir genauso diese Souveränität und auch so ein bisschen dieses Selbstbewusstsein. Und das fängt auch bei Welpen schon an. Also man ist auch, gerade bei Welpen ist man davor nicht gefeit, dass man da mal den Menschen in der Umgebung sagen muss, bitte, mein Hund braucht jetzt Ruhe und du kannst den jetzt nicht streicheln. Mhm. Oder der liegt auf seinem Kissen und ein schlafender Hund ist heilig, genauso wie ein schlafender Mensch ist heilig. Da gehst du nicht hin, du lässt ihn jetzt mal in Ruhe. Mhm. Und das sind halt so Dinge, wo ich mir vorher überlegen muss, bin ich in der Lage dazu, das den Menschen in meiner Umgebung mitzuteilen? A, Fremden, die da eventuell meinen Hund so ein bisschen belagern und belästigen wollen. B, Familienmitgliedern, und bin ich für meinen eigenen Hund in der Lage, ihn eben, wie du gerade gesagt hast, in so einer Ausnahmesituation nochmal zu schützen und fremde Menschen und für ihn einzustehen, fremde Menschen und Hunde fernzuhalten. Bin ich in der Lage dazu, das meinem Hund zu geben? Und ich sehe in meiner täglichen Arbeit, sehe ich viele Leute, die von sich behaupten, dass sie psychisch gesund sind, die, wo ich immer wieder sehe, guck mal, da hättest du jetzt gerade mal für deinen Hund einstehen können und sagen können, nee, lass mal, geh mal weg von meinem Hund. Und die das dann aber irgendwie nicht schaffen.
Und es ist ja auch, Entschuldigung, ganz kurz. Es ist ja auch so schwer. Also ich glaube, selbst wenn du ein selbstbewusster Mensch bist, der kein Problem hat, sich auf die Bühne zu stellen und zu singen oder kein Problem hat draußen, es ist trotzdem immer Überwindung, gegen, in Anführungszeichen, gegen jemand Fremden zu gehen und zu sagen, nein.
Ja, also momentan mit dem, was auf der Welt passiert, sollte man es ja eigentlich nicht meinen, aber wir sind ja insgesamt, so also gerade in der mitteleuropäischen und deutschen Gesellschaft, schon ein sehr auf Harmonie ausgerichteter Gesellschaftskreis. Also wir gehen ungern mit Menschen in unserer Umgebung in Konflikte. Und das sind aber halt Dinge, die einfach auf einen Hundehalter zukommen werden, diese
Ja.
Konflikte. Also ich sage das immer wieder zu meinen Kunden, dass Hunde in unserer heutigen Gesellschaft, gerade auch in den Städten, in denen wir wohnen, die sind dort geduldet, die sind dort nicht erwünscht. Also es gibt, mir ist keine Nachbarschaft bekannt in Deutschland, die applaudierend dasteht und sagt: Oh Junge, wir bräuchten mehr Hunde in der
Jetzt kommen
Nachbarschaft.
wir rund hier in der Gegend.
Na, jetzt bräuchten wir noch einen Hund in der Nachbarschaft. Ich kenne keine. Ich kenne aber genug Nachbarschaften, die sagen: Okay, da ist jetzt ein Hund eingezogen. Solange er mir nicht in den Garten kackt, ist alles gut. Und deshalb ist eben der Hund der ist darauf angewiesen, dass wir den Hunden zeigen, wie unsere Menschenwelt funktioniert, unsere Menschenwelt und die Hunde sicher und vertrauensvoll durch unsere Menschenwelt führen. Und da ist das eben mit diesem Führungspart, den wir da einfach automatisch übernehmen, wenn wir uns dafür entscheiden, einen Hund halten zu wollen. Und da, wie gesagt, muss man sich halt die Frage stellen: Bin ich bereit dafür, diese Rolle zu übernehmen? Jeder, also nicht nur irgendwie jemand, der davor steht, irgendwie die Diagnose der Depression oder sonst eine andere psychische Erkrankung zu bekommen, sondern jeder sollte sich die Frage stellen: Bin ich bereit dafür, im öffentlichen Raum meinem Hund gegenüber eine Führungsposition darzustellen?
Und man muss dazu sagen, ich finde, unsere Gesellschaft wird immer intoleranter, was Hunde angeht. Also ich habe das Gefühl, dass Hunden, also ich habe so den Eindruck, dass die Erwartung an das Verhalten der Hunde immer höher wird von Leuten, die sich Hunde holen. Also dass der wirklich einwandfrei funktioniert, dass der wirklich einwandfrei was macht, aber auch von der Gesellschaft. Das heißt, dass wirklich erwartet wird, dass dieser Hund jetzt, also wenn ich immer daran denke, ich bin als Kind immer mit den Hunden aus der Nachbarschaft spazieren gegangen. Ich war immer draußen unterwegs. Wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, dass mir meine gesamte Nachbarschaft mit 9 oder 10 Jahren ihre ausgewachsenen Schäferhunde in die Hand gedrückt haben und es war egal, ich bin damit draußen rumgerannt. Ja, mein Gott, dann haben die halt mal irgendwie sich mal mit einem Hund angelegt und bist du wieder heim und dann hat sie die Sache gehabt. Und ich habe das Gefühl, heutzutage, sobald nur ein Hund schief guckt, wird schon in der ganzen Nachbarschaft über dich gesprochen. Oder wenn der Hund nicht sofort kommt, wenn du ihn rufst oder so. Ich finde, der Anspruch an den Roboterhund, an den perfekt funktionierenden, hörenden Hund, wird immer höher. Und ein Hund kann immer weniger Hund sein, finde ich. Ich meine, wir brauchen nicht drüber reden. Er sollte hören und er sollte, ne? Keine Frage. Aber trotzdem, also Toleranz, finde ich, wird immer geringer, so ein bisschen, habe ich den Eindruck.
Ja, ich glaube, das kommt stark darauf an, wo man wohnt, wo man so ein bisschen herkommt. Ich habe tatsächlich, also bei den Hundehaltenden stimme ich dir voll zu und ich finde das auch irgendwie merkwürdig, dass gerade bei den Hundehaltenden die Ansprüche so enorm werden. Denn gerade wenn ich mich auf der anderen Seite umgucke, bei den Nicht-Hundehaltenden sehe ich dann doch schon relativ häufig, ich wohne in der ländlichen Gegend in Bayern, sehe ich schon überraschend gesunden Menschenverstand, die halt dann sagen: Na ja, es ist halt auch ein Hund. Also ja, der bellt halt, ja, es ist ein Hund.
Das
Klar
erlebe
bellt
ich hier
der.
nicht so oft.
Ja. Und natürlich gibt es die andere Seite auch, die sagen: Ach Mensch, der Hund, durch seine bloße Anwesenheit, sein Atmen stört mich. Die gibt es natürlich auch. Aber das, was du gesagt hast, das finde ich sehr, sehr enorm, dass gerade bei den, wie gesagt, bei den Hundehaltenden, dass die so das Gefühl haben, den Hund auch in jeder Situation irgendwie kontrollieren zu müssen. Der Hund darf kein Explorationsverhalten zeigen, weil das ist automatisch ein Zeichen von schlechter Bindung. Das ist ganz enorm, dass die Hunde so als deterministische Fressmaschinen gesehen werden. Und weniger als Individuum. Aber das ist ja so ein bisschen auch das, was ich vorhin sagte, wenn Hunde dann schon als Psychotherapeuten adoptiert werden, na, die kommen auf die Welt und das ist jetzt schon bekannt, dass der Fritzi aus dem F-Wurf später ein Therapiehund wird. Der wird ja automatisch mit enormen Anforderungen in die Welt reingeboren. Was ich super schwierig finde.
Oder du hast die Hundehalter, denen alles egal ist. Und die dann wirklich einfach den Hund machen lassen, was er will.
Die sind aber also die sind ja zumindest in meiner Beobachtung, sind das echt die glücklichsten halt. Muss ich jetzt ganz offen und ehrlich sagen. Also ich kenne wirklich genug, was heißt, ich habe genug Leute in meiner Vergangenheit gesehen, die auf Distanz mir zugerufen haben, ich kann dir nicht zurückrufen, der hört nicht. Und die den Hund dann irgendwie bei mir wieder eingesammelt haben, mich angelächelt haben und weitergegangen sind. Denen war das einfach wurscht. Und die waren da super glücklich mit.
Ich hätte da, also das Ding ist so ein bisschen, ich finde das dann immer so schade, weil ich mache oft die Erfahrung, dass wenn ich Hunde wegschicke, die dann wirklich irgendwie kommen oder sowas, es ist nicht mal, dass es mich jetzt dann immer tierisch stören würde. Mich stört es immer, wenn ich dann einen Anschluss dafür kassiere, dass ich die Hunde
Ja,
wegschicke.
ja.
Das heißt, wenn ich wüsste zum Beispiel, okay, hey, euer Hund hört nicht, so what, aber ich darf jetzt eingreifen und man würde dann sagen, hey, alles gut, danke, dass du den weggeschickt hast, ne? Musste der eh mal lernen, so ungefähr. Dann wäre die Situation auch einfacher, aber das wird einem dann ja dann auch genommen.
Ja. Und das ist eben auch so eine Sache. Wir haben ja uns ja um diesen Bereich psychische Gesundheit und Hund ja eingangs unterhalten, wo man halt auch sagen muss, das kommt dann eben auf einen zu. Dass die Leute einen dann blöd von der Seite anreden, beschimpfen, verurteilen dafür, wie man da mit fremden Hunden mal gerade umgegangen ist. Das ist halt, Hundehalter sein ist halt einerseits eine unglaublich bereichernde Angelegenheit, aber andererseits ist es halt in manchen Situationen halt auch nicht ganz einfach.
Und selbst ich habe mit meinem Hund schon Situationen erlebt, wo ich erstmal heim bin und erstmal echt schlucken musste, weil mein Hund gerade sich eine Aktion geliefert hat, wo ich manchmal dachte, das ist jetzt gerade nicht wirklich passiert. Es war Gott sei Dank nicht oft passiert. Aber ich würde sagen, jetzt in den 14,5 Jahren, in denen ich sie jetzt kenne, hatte ich mal bestimmt 5 Situationen, bei denen es mir wirklich, wirklich, wirklich unangenehm war. Wo sie einfach sich auf eine Art und Weise verhalten hat, womit ich auch gerade überhaupt nicht gerechnet habe. Ich hatte nur mal als Beispiel, wir waren spazieren. Meine hatte von Anfang an, ich habe sie nicht von Welpe an und ich habe sie mit viel übernommen und sie hatte von Anfang an schon immer ein Thema mit anderen Hunden. Nicht grundsätzlich, aber so die Begrüßungssituationen sind immer sehr heikel. Soll heißen, wenn ich wusste, jemand hat einen fremden Hund und wir wollen spazieren gehen, lassen wir die ihm erstmal alleine gehen ein Stück und meistens ist das dann kein großes Thema mehr. So. Aber Begrüßungssituationen sind heikel. Wir waren am Rhein und gehen eine Runde spazieren und dann kam eine Dame mit einem sehr, sehr alten Hund, der schon so ganz langsam ging und ne, und meine hatte, warum auch immer, auf einmal ein Riesenthema mit diesem Hund. Und ich habe sie an der Leine und wir sind dran vorbei. Und normalerweise juckt es sie dann nicht mehr. Sie hat auch nicht mehr nachgeguckt und die waren schon ziemlich weit hinten. Und ich mache sie wieder ab. Wir wollen weitergehen. Und sie läuft vorweg, hält an, macht auf der Stelle kehrt, rast auf diesen Hund zu, rennt ihn um, tackelt ihn um und kommt wieder zu mir. Und ich stand da, ich habe im Lebtag nicht damit gerechnet. Das hat sie noch nie vorher und auch nie wieder danach gemacht. Ich habe mir die Situation nicht erklären können. Ich weiß nicht, was sie da geritten hatte. Und das sind so Situationen, da war ich selbst sprachlos. Und damit muss man dann auch mal umgehen können. So blöd das ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass mein Hund irgendwie grundsätzlich nicht hört. Es war so schnell, ich konnte überhaupt nicht mehr reagieren in dem Moment. Und das sind so Sachen. Die nehmen, dafür muss man noch nicht mal gerade irgendein eigenes Thema haben. Die nehmen dich mit und da bist du erstmal mit am Kämpfen, weil es dir mega unangenehm ist.
Du, und jetzt ist das ja sogar eine relativ krasse Situation, ne? Also da verstehe ich schon, dass man dann hinterher dasteht und nicht so richtig weiß, was jetzt da gerade passiert ist und erstmal schluckt und sagt, verstehe ich nicht. Also das ist doch gar nicht der Hund, den ich kenne, den ich da jetzt an der Leine wieder habe. Aber es passieren ja ganz, ganz stinknormale, aber viel alltäglichere Dinge, die teilweise wirklich enormen Einfluss auf die Leute nehmen. Also heute hat bei uns wieder ein Hundesportkurs stattgefunden, parallel zu den Erziehungskursen. Und ich habe das schon erlebt, dass Leute in den Hundesportkursen waren, wo es eigentlich, also bei uns wirklich, sage ich ganz ehrlich, wir machen das nicht auf Turnierniveau, keine unserer Hundesportarten, sondern bei uns steht wirklich der Spaß im Vordergrund. Das ist bei uns viel, viel wichtiger, dass Mensch und Hund Spaß haben. Und wir sagen das den Leuten auch immer und wir schauen, dass wir auch wirklich im Unterricht da großen Wert drauf legen, dass sowohl Mensch als auch Hund gerade in den Hundesportkursen nicht zu irgendwas unnötig gezwungen und gedrungen werden, sondern dass sie ja Spaß haben können. Und ich sehe das aber immer wieder, dass Leute eben dann mit so großen Anforderungen und Ansprüchen an ihre Hunde kommen und dann enttäuscht werden in der Stunde, wenn der Hund mal entweder einen schlechten Tag hat oder mal weiter für was anderes interessiert ist als an seinem Halter und jetzt nicht so die perfekte Arbeit im Longieren oder im Rally Obedience oder im Agility zeigt, gehen die Leute teilweise wirklich enttäuscht vom Platz oder sind auf dem Übungsplatz und in Anführungszeichen schämen sich für die Leistung ihrer Hunde. Und das ist auch so ein Ding, boah, wenn ich es nicht schaffe, in Hundesportkursen mit meinem Hund Spaß zu haben und es auch hinzunehmen, wenn mein Hund halt eventuell auf einen anderen Weg auch mal Spaß hat, boah, da muss ich halt gucken, ob ich dann in diesem Setting der Richtige für meinen Hund bin.
Oder halt einfach auch mal lernen, dass man eben die Erwartung an das Funktionieren des Beziehungspartners, ich will es ja gar nicht mal auf den Hund beziehen, sondern vielleicht, dass man dann einfach die Toleranz entwickelt zu sagen, ja, hey, man muss nicht immer perfekt sein und man darf auch seinen schlechten Tag haben. Ja. Und vielleicht liegt die Lösung manchmal darin, einfach die Erwartung an den Perfektionismus des Gegenübers runterzuschrauben. Ja. Und da sind wir auch wieder beim Thema, ne? Was erwarte ich von meinem Hund? Kann er das überhaupt leisten, was ich von ihm erwarte? Ich hatte einmal eine Kundin gehabt, die hatte das Thema gehabt, so, die hat sich jetzt den Hund geholt, sie hat keine Kinder kriegen können, sie hat sich jetzt den Hund geholt und wirklich auch genau so gesagt. Ich hatte sie gefragt, warum haben sie überhaupt den Hund? Und dann so, ja, Thema Kinder war durch, deshalb ist es jetzt der Hund. Und die hatte die Erwartung, hatte ich auch schon mal in der Podcast-Folge darüber gesprochen, die hatte die Erwartung, dass dieser Hund sie liebt. Der sollte sie lieben und der sollte sie kuscheln und das war ihre Erwartung. Und das war ein Riesenproblem, weil sie sich erstens einen Hoverwart geholt hatte, der sich sagte, mich juckt das gar nicht, wenn du nicht da bist. Ja, also habe ich ja nicht mal meine Ruhe. Und das war mit der Grund, dass die mich gerufen hatte, weil sie der Meinung war, ihr Hund hat Bindungsstörungen, weil der, mit 10 Wochen muss man dazu sagen, nicht unten an der Treppe gesessen hat und auf sie gewartet hat, wenn sie dann hoch ist. Und die hatte so ein Riesenthema damit, diesem Hund Grenzen zu setzen und mal Nein zu sagen, weil sie so eine Angst davor hatte, dass dieser Hund sie dann nicht mehr liebt. Ja. Und das war ein Riesenproblem. Und das ist halt auch so dieses, ne, dieses, was erwarte ich, was mein Hund mir eigentlich gerade bieten soll, auch emotional, und was für eine Vorstellung habe ich und kann das ein Hund überhaupt leisten?
Ja, also ich glaube, es ist gesund, sich mal die Frage zu stellen, also auch als vermeintlich psychisch gesunder Mensch, der keine Diagnose hat, sich mal zu fragen, was brauche ich, um glücklich zu sein? Dann daran arbeiten, dass man das bekommt, was man wirklich braucht, um glücklich zu sein. Und damit meine ich nicht den Lotto gewinnen oder so ein Quatsch.
Ne? Der würde uns alle glücklich machen.
Na, weil, ja, bis halt der Lottogewinn dann weg ist. Na, aber dass ich sage, okay, ich hatte jetzt zum Beispiel sehr, sehr lange Zeit Schulter-Nacken-Beschwerden. Also tatsächlich einfach Tag ein, Tag aus Schmerzen. Und dass man sich die Frage stellt, was brauche ich, um glücklich zu sein? In meinem Fall wäre es gewesen, keine Schmerzen. Und was muss ich tun, damit die weg sind? Und die eine Möglichkeit ist Schmerzmittel nehmen. Das ist die kurz- bis mittelfristige Lösung. Und die langfristige Lösung ist, dass ich sage, okay, dann muss ich halt gucken, was ist die Ursache dafür, muss eventuell da mal Ärzte abklappern, und ich habe viele Ärzte abgeklappert, was das angeht, körperliche Aktivität, Sport, und dass man erstmal dafür sorgt, dass es einem selbst dass man selbst mit sich selbst klarkommt, und dann kann man drüber nachdenken, ob ein Hund auch mit einem klarkommen würde. Na, aber wer mit sich selbst nicht im Reinen ist und dann noch einen Hund dazu holt, das kann gut gehen, aber
letztendlich ist es ja genauso, wie du sagst, ne? Dieses, was brauche ich, um glücklich zu sein? Und das ist ja bei allem im Leben so, wenn man sagt, oh, ich brauche das und das, um glücklich zu sein, ist es immer schwierig. Also ich glaube, weil dann immer an was auch immer, ob es ein Partner ist, ob es ein Hund ist, ob es keine Ahnung was ist, es wird immer eine Erwartung ja an etwas gestellt, zu sagen, mach du mich bitte glücklich. Und das kann einfach kein Lebewesen in der Form leisten. Es kann einen Beitrag leisten, zu sagen, oh, mein Hund, der macht mich einfach glücklich, weil das macht was drauf. Aber der gibt mir was oder sowas. Aber es sollte nicht so sein, dass es essentiell ist und dass, wenn es nicht mehr da ist, dann breche ich zusammen und dann kann ich nicht mehr. Weil das ja meistens dann zum Problem wird.
Ich glaube, es ist eine gute Idee für die meisten Leute, die sich überlegen, okay, komme ich mit einem Hund klar? Einerseits vielleicht auch mal die hiesigen Tierheime zu unterstützen als Gassigeher. Ich kenne da schon viele Tierheime, die echt froh sind, wenn da 2-3 Leute mehr mal kommen zum Gassigehen. Und vielleicht auch nichtsdestotrotz mal bei Hundeschulen oder in Hundeseminaren mal anfragen, ob sie sich mal anschauen können, wie denn die Arbeit mit dem Hund aussieht, bevor man sich einen anschafft. Damit man vorher ein Feeling dafür kriegt, was bedeutet das denn eigentlich, Führung zu geben? Was meinen die damit? Wie sieht das aus? Und dann kann man, glaube ich, sehr viel besser entscheiden, ob man selbst an dem Punkt im Leben ist, wo man sagt, ich kann das auch so leisten.
Ja, sehe ich genauso. Auf jeden Fall. Und ich glaube, vor allem, wenn du in Tierheime gehst, wo du auch mit den Hunden auch interagieren kannst. Also ich muss da jetzt gerade wieder an Tiere in Not-Odenwald zum Beispiel denken, die einfach die Hunde in Gruppen halten, die einen großen Hof haben, wo viele Hunde sind, mit denen du ja wirklich frei interagieren kannst. Die musst du nicht mal alleine haben, du kannst dich einfach da hinsetzen, ne, so, und die kennenlernen. Und ich glaube, da einfach mal so auch dich mit den Leuten unterhalten, weil ich glaube, auch wenn das manchmal hart ist, vielleicht auch einfach mal erfahrene Hundeleute fragen,
ja.
Denkst du, ich bin in der Lage, einen Hund zu führen? Oder einfach das auch mal einschätzen zu lassen? Weil ich glaube, und das ist gar nicht böse gemeint, dass Menschen, die Hundeerfahrung haben, sehr, sehr schnell einschätzen können, ob jemand damit umgehen kann. Und ja, manchmal kommt es auch auf den Hund an. Weil es ist ja auch nicht immer so, dass man das immer gleich pauschal sagen kann. Manchmal gibt es ja auch wirklich Hunde, die so fein sind und so sensibel sind, dass die sagen, oh, so ein feiner, sensibler Mensch wäre jetzt genau das Richtige für mich. Aber trotzdem sollte man irgendwo in der Lage sein, trotzdem genau die Situationen zu handeln, über die wir gesprochen haben.
Ja, ja. Und ich finde das gut, dass wir da nochmal auch so ein bisschen die Tierschutzorganisation, dass du Tierschutz erwähnt hast. Tino ist ja was in Deutschland ganz Besonderes. Wo ja auch eine ganz besondere Frau da mit eine große Rolle spielt, die Ute, die sich ja wirklich enorm viel Mühe geben und die das alles sehr, sehr gut machen. Man muss halt immer so ein bisschen gucken, dass man sich da auch aber trotzdem von so Auslandstierschutzorganisationen nicht zu stark einlullen lässt, dadurch, dass die Hunde in irgendwelchen Ausschreibungen in Opferrollen gesteckt werden.
Ja.
Also ja, ich finde das schon per se schon ganz gut, dass Tierschutz betrieben wird. Das mal vorneweg. Auch Auslandstierschutz, voll okay. Aber genauso wie man sich kein Auto aussucht nach Farbe und Optik, also kann man schon machen, aber das ist keine gute Idee, sollte man den Hund auch nicht nach Farbe und Optik aussuchen.
Ich hatte ja mit der Ute auch schon eine Podcast-Folge und da hatten wir darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, es ist ja nie wie bei Tinder, du lernst ja die Leute auch vorher kennen, du suchst ja nicht nach einem Bild aus und sagst, boah, mit dem bin ich nicht jetzt zusammen, weil das Foto so toll ist, sondern genau das machst du halt, ne? Und das ist genauso, wie du sagst, ne? Dass dieses Hunde aus dem Ausland, ich hatte ja eine Podcast-Folge mit der Galgo-Hilfe und da ging es eben genau um dieses Thema, du siehst dann das Bild und es wird ein großes Mitleidsgefühl bei vielen Tierschutzorganisationen dann hervorgerufen. Und du denkst dann, oh, das ist ja auch, ne, das ist ja auch so ein tolles Gefühl zu sagen, oh, ich rette jetzt diesen Hund. Ich bin der Retter, ich bin vielleicht auch ein bisschen der Held und gehe da so raus hervor und dann wird dieser Hund mich lieben und dankbar sein. Und das ist halt einfach weil die werden nicht kommen und werden sagen, oh mein Gott, du hast mich da rausgerettet. Und ab jetzt werde ich alles für dich tun und ewig in Dankbarkeit schwelgen. Und das ist einfach oft ein Riesenproblem im Nachgang.
Ich bin in der Podcast-Folge, das ist ein paar Jahre her, bin ich mal gefragt worden, ob Hunde aus dem Tierschutz Dankbarkeit empfinden. Und ich bin nicht der richtige Mensch, um diese Frage zu stellen. Wobei ich trotzdem sagen will, also wir haben hier ein hiesiges Tierheim und hier ist jetzt vor 2 Jahren, glaube ich, ist ein Hund verstorben, der... Oh, lass mich lügen, ich glaube, der war 14 Jahre im Tierheim und ist nicht adoptiert worden. Und der war nicht irgendwie, also der war voll okay. Der war halt ein bisschen dick, aber es war ein voll okayer Hund. Bevor man wirklich irgendwie über einen Auslandstierschutz sich Mitleid erregen lässt, finde ich wirklich, das ist eine bessere Idee, dann mal im lokalen Tierheim die Hunde vor Ort kennenzulernen. Etwas, was beim Auslandstierschutz häufig leider auf der Strecke bleibt. zu gucken, welcher Hund passt zu mir, ne? Also nicht nur Farbe und Modell, sondern dass ich auch sage, komme ich persönlich mit dem Hund gut klar? Und dann kann ich den Hund auf einer viel besseren Basis adoptieren, als dass ich sage, ja, und so ist es leider immer noch halt ziemlich häufig. Das ist auch, trifft nicht auf jede Tierschutzorganisation aus dem Ausland zu, keine Frage. Aber es gibt halt echt immer noch viele, viele Abgaben von Auslandstierschutzhunden auf irgendwelchen Autobahnrastplätzen. Und das ist eine total dumme Idee, muss ich jetzt tatsächlich einfach mal so ernst sagen. Da fallen ganz, ganz viele Leute ganz, ganz schlimm aufs Maul bei diesen Rastplatzübergaben. Und wenn es doch die Möglichkeit gibt, einen Hund vorher kennenzulernen, bevor ich ihn adoptiere, ja, dann mache ich das doch. Also wie gesagt, keiner von uns würde doch auf die Idee kommen, auch nur irgendwas, egal ob Handy, Auto,
Partner,
in die Stadt zu gehen und zu sagen, ja, der sieht hübsch aus. Den nehme ich mit.
Der tut mir so leid, der sieht so traurig aus.
Kommt doch keiner auf die Idee.
Ja.
Ne? Also das, und deswegen kennenlernen vorher. Und das ist auch keine Schande, wenn man sagt, ich habe mir das anders vorgestellt, ich habe damit gerechnet, dass das anders läuft. Ich muss jetzt im Nachhinein sagen, dass ich vielleicht doch noch nicht dazu bereit bin. Da ist nichts Schlimmes dran. Das macht keinen Menschen schlecht, das macht keinen Menschen gut.
Macht dich sogar stark, finde ich, weil das ist ja auch, ne,
ja,
dass man sagt, hey, ich bin noch nicht an dem Punkt. Das finde ich, das zeigt ja auch Größe.
Ja, ja. Und beide Profile, also sowohl der Hund oder eventuell der Partner, der es geworden wäre, als auch einen, für einen selbst ist das in den meisten Fällen einfach besser.
Ja. Als Abschlussfrage für dich, wenn du jetzt so also zurückschaust, würdest du sagen, du würdest das nochmal machen? Also dir den Hund holen in so Situationen? Ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich meine, brauch nicht drüber reden, du liebst deinen Hund. Aber
ja.
So im Nachgang, wenn du dir damals einen Rat hättest geben können, was hättest du dir gesagt?
Warte noch. Ich hätte gesagt, warte noch. Mach's nicht. Nimm dir Zeit für dich selbst. Nimm dir erstmal die Zeit für dich selbst, die du brauchst. Und danach bist du für einen Hund einfach ein besserer Beziehungspartner, als du es jetzt wärst.
Ja, stark.
Ja.
Ja, sehr gut. Echt spannende Folge, spannende Themen. Gibt es
ja
noch was du sagst, was du Leuten mit auf den Weg geben möchtest? Nochmal so vielleicht zusammenfassend oder im Nachgang?
Wir haben in Deutschland, wie du gesagt hast, ne, die Ansprüche an Hunde sind wechselhaft bis steigend. Dann sieht man, wenn man auf Social Media unterwegs ist, wie in allen Bereichen, egal ob Hund, Auto, Beauty, Karriere, sowas, sieht man fast immer nur die Erfolgsstories und die guten Seiten. Aber es gibt halt, wie wir ja schon besprochen haben, immer noch die Kehrseite der Medaille. Tage, Zeiten, wo es halt nicht so optimal hundertprozentig gut läuft. Und man kann vorher in diese Hundewelt durchaus immer reinschnuppern und feststellen, bin ich jetzt gerade im aktuellen Zeitpunkt dafür geeignet. Ne? Wie gesagt, sei es mit Tierheimhunden spazieren gehen, sei es mal irgendwie in der Hundeschule. Also ganz ehrlich, wenn bei mir jemand fragt, sagt, ich will mir einen Hund anschaffen, kann ich bei dir mal in die Hundeschule gucken und mir anschauen, wie das so läuft? Sag ich nicht nein.
Ja.
Ne? Da sage ich, boah, Wahnsinn, du bist ja cool drauf.
Ja.
Komm, ne? Also das ist, wir als Menschen haben die wunderbare Fähigkeit, dass wir Dinge planen können. Und ja, es gibt das Sprichwort, der Mensch plant und Gott lacht. Nichtsdestotrotz können wir nach bestem Gewissen vorgehen. Und ich finde, das sollten wir immer tun. Ne? Und nicht irgendwie kurzfristige Entscheidungen treffen, die heißen, naja, ich wollte schon immer einen Hund haben und jetzt, wo ich krankgeschrieben bin, habe ich Zeit für einen. Sondern wirklich ehrlich mit sich sein und sagen, okay, ich schaue mir diese Welt an. Ich gucke mir an, wie in Hundeschulen gearbeitet wird. Ich gucke mir an, wie in Tierheimen gearbeitet wird. Ich besuche vielleicht mal irgendwie eine Tierschutzorganisation oder ich schaue mal bei einer Rettungshundestaffel vorbei und gucke an, wie dort wirklich mit Hunden umgegangen wird und gearbeitet wird und mache dann wirklich die sinnvolle Entscheidung, entweder ja, ich bin jetzt gerade bereit dafür oder nee, ich muss warten, ich bin zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht besser geeignet dafür.
Und ich meine, wie sehr würden das die Hundeschulen feiern, wenn das gemacht werden würde? Also jeder,
ja,
den ich kenne, würde sagen, klar, ey, ich unterstütze dich mega, richtig gut, wenn sich jemand so informiert.
Ja,
Also von daher Mut zusammennehmen und das einfach mal machen. Es geht nämlich um die nächsten vielleicht 15 Jahre deines Lebens.
Ja, das ist eine wichtige Entscheidung. Die bleiben einem meistens sehr, sehr lange.
Ja, stark. Ja, dann erstmal vielen Dank für die Folge heute. War richtig
sehr gerne.
Cool, sich zu unterhalten. Mega spannend auch, das alles mal so aus deiner Perspektive auch zu hören. Und ja, vielleicht sieht man sich ja nochmal in einer neuen Folge. Welche gibt es?
Eine Sache vielleicht noch abschließend.
Ja.
Vielleicht kannst du sie irgendwo noch reinfummeln und vielleicht ist das jetzt das Ende dieser Podcast-Folge auch irgendwie so, dass ich das dann nochmal erwähne. Ich will den heilenden Aspekt von Hunden, den die haben, auf keinen Fall absprechen. Und es kann gut und gerne sein, mir ist gerade keine Statistik bekannt, aber es gibt sicherlich eine. Es kann sogar sein, dass für 80, 85, 90% der Leute ein Hund eine gute Idee ist und dass die davon wirklich einen Mehrwert haben. Aber ich sehe trotzdem eben auch die Leute, die sehr darunter leiden, weil sie nicht damit gerechnet haben, was dort auf sie zukommt. Und es wäre einfach eine gute Idee, sich allumfänglich oder so gut wie es geht, gründlich zu informieren, bevor man das eingeht. Denn mir tun diese 5%, die vorher schon eher instabil waren und jetzt einen Hund dazu bekommen haben und einfach der Situation nicht gewachsen sind, wahnsinnig leid. Immer wenn ich sehe, bricht mir so ein bisschen das Herz, weil ich mir denke, boah, wenn ihr beide, sowohl Hund als Mensch, noch ein halbes Jahr gewartet hättet, wärt ihr vielleicht richtig geil füreinander gewesen. Ja. Aber jetzt ist das voll schade. Und wie gesagt, das kann echt über die Summe an Leuten, die sich Hunde adoptieren, das kann 5% sein. Ich lasse mich da gerne auf Diskussionen ein. Aber es muss doch trotzdem nicht sein, dass das für irgendwen schädlich ist.
Und ich finde, das gilt auch zum Beispiel für Trauerphasen. Wenn dein alter Hund gestorben ist, gib dir einfach mal Zeit, weil ich die Erfahrung gemacht habe, man vergleicht zu sehr. Und das ist halt auch sowas, wo man sagt, ne, einfach mal, gib dir mal einfach mal ein bisschen Zeit, bevor der nächste Schritt kommt. Und manchmal kann das wirklich Wunder helfen.
Mhm.
Und Probleme verhindern dann auch.
Ja.
Ja. Damit würde ich sagen, Abschluss für heute. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und hoffentlich vielleicht bis nochmal in die nächste Folge irgendwann.
Ja, sehr gerne.